Wer genau wurde denn da bei dem Charterflug abgeschoben? Wie viele Menschen waren das?
Ja, also leider kann ich Ihnen diese Frage gar nicht richtig beantworten. Ich kann da keine Zahlen liefern. Wir wissen auch nicht genau, ob da Menschen aus Sachsen-Anhalt beteiligt waren oder beziehungsweise in diesem Flieger gesessen haben. Wir wissen nur, dass diese Situation, dass jetzt auch junge Männer oder überhaupt Männer aus afghanische Männer, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, nach Afghanistan abgeschoben werden, dass das halt angekündigt wurde von Minister Dobrindt und jetzt umgesetzt wird. Wir wissen zum Beispiel aus Bayern, dass da 8 Leute in Abschiebungshaft sitzen, davon mindestens 5 Personen sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, also 8 Personen aus Afghanistan, die auf ihre Abschiebung warten. Also es ist alles noch nicht so richtig, es ist nicht so richtig durchsichtig. Wir können da jetzt keine Zahlen liefern, aber wir wissen, dass es passiert und dass es mehr werden wird.
Wie werden die Abschiebungen denn begründet?
Sie werden gar nicht begründet. Sie werden, also die Leute, also haben keinen gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland und ihnen wird halt sozusagen das Schutzbedürfnis abgesprochen, ja. Also Frauen, afghanische Frauen bekommen auf jeden Fall einen Schutzstatus in Deutschland. Das ist auch gut so. Das ist richtig so. Es ist aber so, dass im Moment eine Grenze gezogen wird zwischen Männern und Frauen einerseits und dann jetzt nochmal neu zwischen Männern, die sich etwas zu Schulden haben kommen lassen oder nicht. Und die Situation, dass jetzt Männer abgeschoben werden, das ist immer so ein bisschen in der Debatte um Menschen mit Fluchtgeschichte, ist es immer so ein bisschen in der Debatte, naja, nur alleinreisende Männer, naja, nur Männer ohne Familie und so weiter. So als wären Männer irgendwie keine Menschen, ja, also könnte man zusammenfassen. Wir können ja mal drauf schauen, wen das treffen kann. Also das trifft im Grunde, jede mögliche männliche Person aus Afghanistan kann das jetzt treffen, die keinen gesicherten Aufenthalt in Deutschland hat. Das kann sein, dass das junge Männer sind, die als zum Beispiel als Minderjährige hergekommen sind und natürlich hier zur Schule gegangen sind und eine deutsche Sozialisation durchlaufen haben. Man erwartet von diesen Leuten, dass sie sich anpassen, dass sie sich integrieren, dass sie im Grunde, dass sie Deutsche werden. Und dann ändert sich die Lage und plötzlich sind sie mit Abschiebung nach Afghanistan bedroht, in ein Land, das sie nicht kennen und in das sie natürlich auch nicht wollen. Wir müssen mal schauen, dass Menschen, die eine deutsche Sozialisation durchlaufen haben, in Afghanistan überhaupt nicht passen. Es ist natürlich für die auch ein Unrechtsstaat und auch gefährlich und auch furchtbar. Hier erwarten wir von ihnen, dass sie Frauen und Mädchen respektieren. Sie haben vielleicht Freundinnen, sie sind mit Mädchen befreundet. Und dann werden sie nach Afghanistan abgeschoben. Allein ihre Art und Weise, wie sie sich sozialisiert haben, bringt sie in Afghanistan schon in Gefahr. Die Taliban wissen, dass sie irgendwann abgehauen sind. Sie wissen, dass sie sich verändert haben im Ausland. Und sie wissen, dass sie jetzt eng beobachtet werden müssen. Sie müssen sich jetzt plötzlich an Regeln halten, die wir eigentlich aus tiefstem Herzen ablehnen. Also wir schicken junge Männer oder überhaupt Männer, die sich integriert haben, die Deutsche geworden sind, wir schicken die jetzt nach Afghanistan und erstens laufen die Gefahr, dort sofort verhaftet zu werden und vielleicht diese ganze Sache überhaupt nicht zu überleben. Und zweitens erwarten wir von ihnen, dass sie sich dort, nun lassen sie sich halt nicht verhaften, sondern sich dort an die Regeln halten. Das heißt, sie müssen mitmachen bei dieser Unrechtsveranstaltung dort. Das ist eigentlich moralisch überhaupt nicht vertretbar.
Wie ordnen Sie die Abschiebung denn ein? Also was würden Sie sagen, welche politischen Ziele hinter diesen Abschiebungen stehen?
Ich kann Ihnen nicht sagen, welche politischen Ziele hinter Abschiebung grundsätzlich stehen. Also grundsätzlich stehen normalerweise Ziele hinter Abschiebung, irgendwie die Gesellschaft zu spalten oder den Rechten hinterherzulaufen oder irgendwas in der Art, ne? Also nachvollziehbare politische Ziele gibt es eigentlich nicht, was Abschiebungen angeht. Aus meiner Perspektive würde ich immer sagen, dass Integration und Austausch, internationaler Austausch hilfreicher ist für jeden Staat und für jede Gesellschaft. Aber die Ziele, die jetzt verfolgt werden, das kann man nur mutmaßen, ist vermutlich vor dieser Rechtsverschiebung, die wir erleben, vor dieser drohenden Übernahme der AfD in Sachsen-Anhalt, generell den hohen Umfragewerten der AfD, dass die CDU zumindest und in Teilen auch die SPD dem vorausgreift, nicht? Also dass sie irgendwie versuchen, die Wünsche der rassistischen Bevölkerung zu erfüllen, damit sie gewählt werden. Kann ich jetzt nur mal so zusammenfassen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Finde ich total, also muss ich ehrlich sagen, ist ganz schwer nachzuvollziehen, wenn man das logisch versucht, aber das wird vermutlich der Grund sein, ja.
Ja, Sie haben ja die Gefahren für die Menschen, die da abgeschoben werden, gerade schon sehr gut beschrieben und eingeordnet. Was wären denn die Forderungen des Flüchtlingsrates an dieser Stelle?
Also wir fordern Stopp jeglicher Abschiebung natürlich. Und natürlich auch, wenn wir darüber reden, dass Straftäter sogenannte oder auch sogenannte Gefährder abgeschoben werden, das ist auch nicht okay, ne? Also wir müssen uns gegen diese Normalisierung stemmen. Es ist halt so, dass wenn je mehr Abschiebungen durchgeführt werden, je mehr Flieger abheben, in je mehr Länder abgeschoben wird und so umfangreicher, setzt eine gewisse Gewinnung ein in der Öffentlichkeit. Naja, so ist das eben, ne? Das sind ja Straftäter oder so. Dann wird das aufgemacht für Nicht-Straftäter. Wir müssen uns das klar vor Augen machen, das sind Menschenrechtsverletzungen. Also es hat Gründe, warum die Leute aus Afghanistan zu uns flüchten. Es ist wichtig, das im Auge zu behalten, dass in diesem Land im Moment niemand sicher ist. Auch Männer nicht, auch Straftäter nicht. Und wenn wir unser eigenes Justizsystem ernst nehmen und da nicht mit zweierlei Maß messen, dann sagen wir, okay, diese Person hat eine Straftat begangen, jetzt wird sie bestraft, verurteilt, sitzt ihre Strafe ab oder zahlt ihre Strafe und dann ist es vergessen. So funktioniert eigentlich unsere Justiz. Und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir sagen, ja gut, dann gilt es aber auch für jeden. Ne? Also dann können wir nicht sagen, irgendwie diese Person hat ihre Strafe abgesessen oder bezahlt und muss dann trotzdem das Land verlassen.
Um es vielleicht ein bisschen für die Zuhörenden abzubilden, vielleicht haben Sie Informationen dazu, wie die Abschiebungen zustande gekommen sind, beziehungsweise wie sie geplant und durchgeführt wurden?
Ich kann Ihnen da ein Beispiel nennen von einer, es ist ja immer schwierig, ne? Abschiebungen nachzuvollziehen ist gar nicht so einfach, die Leute verschwinden halt einfach. Wir haben jetzt aber in manchen Fällen die Situation, dass eine Abschiebung verhindert werden kann und dann an dieser Geschichte, an dieser Stelle kann man es sehr gut nachzeichnen. Und da greife ich einmal auf einen Bericht aus unserem Nachbarland Niedersachsen zurück. Ja? Da ist ein junger Mann, der in Niedersachsen in Abschiebehaft genommen worden. Das war ein junger Mann, der ursprünglich aus Mansfeld-Südharz, also Sachsen-Anhalt, kam und dort als unbegleiteter Minderjähriger eingetroffen ist. Der hat dann das alles, was ich vorhin beschrieben habe, durchlaufen. Ne? Der ist dann da zur Schule gegangen und so weiter. Und dann ist sein Asylantrag abgelehnt worden. Und er hat solche Angst bekommen, natürlich, ne, das muss man sich vor Augen führen. Die Leute haben natürlich Todesangst, wenn diese Abschiebung im Raum steht. Also er hat solche Angst bekommen, dass er weggelaufen ist, irgendwie in die Schweiz, soweit ich weiß, und dort dann aber aufgegriffen wurde. Und die Bundespolizei, die dafür eigentlich ja gar nicht zuständig sein sollte, also die Bundespolizei hat ihn dann ins Abschiebegefängnis nach Hannover gebracht. Nur dadurch, dass der Kontakt zum Flüchtlingsrat Hannover zustande kam und da irgendwie eine Rechtsvertretung organisiert werden konnte, wurde festgestellt, dass im Asylverfahren Fehler gemacht wurden und das Ganze nochmal aufgerollt wurde. Das heißt, diese Abschiebung konnte abgewendet werden. Deswegen wissen wir so genau, was da passiert ist. Aber das ist ein großartiges Beispiel dafür, was da eigentlich passiert. Da werden Fehler im Asylverfahren gemacht. Da wird ein junger Mann, der deutsch sozialisiert ist, so in Panik versetzt, dass er über die Grenze flieht, was er mit einer Duldung nicht darf. Dann wird er aufgegriffen, wird in Haft genommen. Und wenn das jetzt alles so gelaufen wäre, wie die Behörden sich das vorstellen, wäre er postwendend abgeschoben worden nach Afghanistan auf Nimmerwiedersehen. Und dort, wie ich vorhin beschrieben habe, in Lebensgefahr geraten, große Gefahr eingegangen, irgendwie verhaftet zu werden oder allermindestens in der absurden Situation, sich da in dieses Unrechtsregime einfügen zu müssen.
Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass so eine Sammelabschiebung stattgefunden hat. Die scheinen ja jetzt in einem monatlichen Rhythmus stattzufinden. Und außerdem arbeitet Deutschland dabei auch in enger Kooperation mit dem Taliban-Regime, um die Abschiebung umzusetzen. Welche Beziehungen haben Deutschland und die Taliban denn in diesem Zuge und welche sollten sie vielleicht stattdessen haben?
Meiner Meinung nach sollten da gar keine Beziehungen, ich weiß gar nicht, was für eine Beziehung man zu einem Taliban-Regime haben kann, aber das ist ja auch alles schon oft besprochen und oft beschrieben worden, dass das nicht richtig ist und dass das dringend kritisiert werden muss, dass Deutschland eben diplomatische Beziehungen mit Afghanistan eingeht. Also nachdem wir vor ein paar Jahren es noch hieß, irgendwie man müsse unbedingt dort Krieg führen und man müsse die unterstützen und gegen das Taliban-Regime und jetzt wird es quasi durch diese Beziehungen unter anderem mit Deutschland ja quasi hoffähig gemacht. das Regime. Das wird anerkannt. Deutschland erkennt die Taliban als rechtmäßige Regierung an, weil Deutschland mit den Taliban verhandelt über eben zum Beispiel Bedingungen zur Abschiebung. Wir haben die Information, dass Afghanistan verlangt, dass Deutschland für jede Person, die abgeschoben werden soll, so ein Dossier erstellt. Also Deutschland liefert dem Unrechtsregime der Taliban Informationen, detaillierte Informationen über die Person, die abgeschoben werden soll. Dann akzeptieren die Taliban das und wissen schon, was sie dafür eine Person bekommen, was diese Person in Deutschland gemacht hat, und können dann entsprechend sofort ihre Unrechtsgesetze durchsetzen, diese Person in Haft nehmen, diese Person foltern, weiß ich, was da passiert, keine Ahnung. Darüber gibt es detaillierte Informationen, was passiert, aber nicht genau, wem das passiert. Ne? Also wir wissen, was in Afghanistan passiert, wir können aber nicht immer im Einzelnen nachvollziehen, was welcher Person persönlich einzeln zugefügt wird. Aber das ist das Risiko, was Deutschland eingeht. Wird diese Forderung erfüllt. Das heißt, also Deutschland tanzt hier komplett nach der Pfeife von Afghanistan und hat überhaupt gar keine Schwierigkeiten damit, sie noch bei ihrer menschenverachtenden Politik zu unterstützen.
Und vielleicht abschließend eine Frage aus der Redaktion. Welche Ausstrahlung bzw. Auswirkungen haben denn die Abschiebungen auf die afghanische Diaspora?
Naja, das kann man sich vorstellen. Ne? Die Leute sind völlig verängstigt. Also wenn man nicht mal zur Ausländerbehörde gehen kann, ohne befürchten zu müssen, dass man dort verhaftet wird. Wenn Leute auf der Straße verhaftet werden oder eben beim Grenzübertritt von der Bundespolizei direkt ins Abschiebegefängnis eingeliefert werden, dann ist es so unübersichtlich, wo, an welcher Stelle Gefahr droht, wie man sie umgehen kann, dass natürlich ein normales, geordnetes Leben eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Die Leute sind völlig in Angst. Also wir können froh sein, wenn sie da noch ihrer Arbeit nachgehen oder noch vernünftig zur Schule gehen. Wie soll man lernen unter diesen Umständen, ja? Also wir erwarten von den Menschen, dass sie sich integrieren. Wir erwarten von den Menschen, dass sie sich in die deutsche Gesellschaft integrieren und hier möglichst noch einen Abschluss machen und anfangen zu arbeiten. Und gleichzeitig setzen wir sie so dermaßen unter Druck und verängstigen sie so, dass sie ja eigentlich schon aus psychischem Druck gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie diesen Anforderungen nachzukommen. Aber es ist natürlich auch fraglich, ob man überhaupt mit Menschen so umgehen will. Also ob man wirklich mit Menschen so umgehen will, dass sie praktisch keine Sicherheit mehr haben. Wann und wo sie abholen können. Also ich möchte auf diesem Beispiel mit der Bundespolizei jetzt noch einmal kurz sprechen. Die Ausländerbehörde ist dafür zuständig, zu bestimmen, wer abgeschoben wird und wer nicht. Nicht die Bundespolizei. Aber sie haben Tatsachen geschaffen, indem sie die Person direkt in das Abschiebegefängnis eingeliefert haben. Also das heißt auch für die Menschen, die davon potenziell betroffen sind, dass sie im Grunde gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich noch sicher sind. Sie gehen vielleicht auf die Ausländerbehörde, um ihre Duldung verlängern zu lassen und werden dann da verhaftet. Das ist jetzt keine große Neuigkeit, aber passiert jetzt einfach wesentlich mehr, wesentlich öfter. Immer mehr Geschichten von Menschen, die plötzlich verschwinden, das macht natürlich einfach Angst. Also vollkommen berechtigt. Die Leute haben einfach Angst.